Es gibt Studien darüber mit, was hofieren wir eigentlich bei Führungskräften? Also was nennen wir, was wir gerne als Eigenschaften von Führungskräften hätten? Und wen machen wir eigentlich zu Führungskräften? Und das weicht momentan in Deutschland noch sehr voneinander ab. Das heißt, Eigenschaften, die wir eigentlich eher negativ bewerten, trotzdem machen wir Menschen, die diese Eigenschaften haben, gerne zu Führungskräften. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Und trotzdem scheint uns jemand, der selbstbewusst spricht und irgendwie laut spricht, irgendwie dann näher zu liegen als dann eine Kompetenz.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equalate Podcasts. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von Equalate und Hostin dieses Podcasts. Ich freue mich, heute ganz besonders jemanden zu Gast zu haben, die ganz frisch in die erste Bundesliga mit ihrem Verein aufgestiegen ist, nämlich Sandra Schwedler, Aufsichtsrätin vom FC St. Pauli. Sandra ist Agile Coach und Organisationsentwicklung und unterstützt durch Coaching, Training und Beratung Organisationen, Führungskräfte, aber eben auch Teams bei geplanten oder auch bei ungeplanten Veränderungen. Sie hat erst in der Beratung bei Judith Andresen gelernt und ist seit März 2024 ebenso wie ich als Selbstständige unterwegs. Aber eben noch viel mehr, sie ist seit jetzt ziemlich genau 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzende beim FC St. Pauli aktiv und würde sagen, dass sie neben ihrem Hauptberuf in diesem Ehrenamt ja eigentlich fast sogar so einen zweiten Vollzeitberuf hat. Sie sagt selbst von sich, diese Rolle hat sie intensiv mit den vielfältigen Herausforderungen von Führung auf oberster Ebene vertraut gemacht. Ja, wie ihr euch denken könnt, gibt es so einige Anknüpfungspunkte zwischen Sandra und mir und da wollen wir in dem heutigen Podcast etwas tiefer einsteigen. Wir sprechen über Sandras Weg und die Gründe in ihre Selbstständigkeit und ja, auch ihren Blick als Organisationsentwicklerin auf Teams und Führung, vor allem natürlich den Aspekt von guter Führung. Natürlich wollen und müssen wir uns da auch auf ihre ehrenamtliche Rolle bei FC St. Pauli zu sprechen kommen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie überhaupt in diese Position gekommen ist. So viel vorab, so wirklich geplant war das nämlich von ihr nicht. Ob und wenn ja, wie sie eigentlich ihren Blick auf den Fußball und aufs Fußballbusiness verändert hat, seitdem sie in dieser Rolle ist und vor allem auch, ob sie es wieder machen würde. Wir steigen dann auf jeden Fall tiefer in das Thema Führung ein, denn so viel kann man auch vorab sagen, Sandra kann natürlich aus zwei wunderbaren Perspektiven auf das Thema schauen. Zum einen ist sie absolute Expertin in Sachen Organisations- und Teamentwicklung und aber natürlich Selbstführungskraft in ihrer Rolle beim FC St. Pauli. Es geht um Führung in heutiger Zeit, situative Führungsansätze und ihr Verständnis von wirklich guter Führung. Wir sprechen auch über Remote-Führung, was in ihrer Rolle als Ehrenamtlerin mit der Führung auch von Hauptamtlichen, ja, kann man schon sagen, eine wirklich ganz spezielle Form der Remote-Führung ist. Rundum muss man wirklich sagen, ist es ein mehr als spannender Podcast geworden. Ich freue mich, dass ich mit Sandra diese Zeit hier mir nehmen konnte und sie sich genommen hat. Wir hätten wahrscheinlich noch ewig sprechen können und ja, wer weiß, vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein Catch-up. Höchst hörenswert, wenn ihr euch näher mit dem Thema Führung, aber vor allem auch auf den Blick aufs Sportbusiness und Führung im Sportbusiness auseinandersetzen wollt. Deshalb jetzt ganz viel Spaß mit Sandra Schwedler im Equalate Podcast. Dann begrüße ich heute im Equalate Podcast Sandra Schwedler hier. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich habe es schon angekündigt, wir starten mit 4 Entweder-Oder-Fragen und 4 Fragen danach zum spontanen Beantworten und Vervollständigen des Satzes. Geht's doch direkt mal los mit der ersten Frage, Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
VIP oder im Block?
Im Block.
In Führung gehen oder führen lassen?
In Führung gehen.
Mhm. Und zu guter Letzt, wenn du ins Netzwerk oder Austausch gehst, lieber in der großen Runde oder 1:1 Gespräche?
Große Runde.
Okay, ja, vielen Dank schon mal dafür. Jetzt habe ich noch 4 kurze Sätze zum Vervollständigen. Nummer 1, beruflich wollte ich als Kind oder Jugendliche gerne
Schriftstellerin werden.
Mhm. Ich werde unruhig, wenn
irgendwas nicht funktioniert oder ich auf irgendwas warten muss.
Okay. Eine Person, die mich fasziniert, ist?
Da würde ich sogar meine Eltern sagen. Weil die sehr stark mein Leben geprägt haben.
Mhm, cool. Und zu guter Letzt, Fußball bedeutet für mich?
Großer Teil meines Lebens zu sein.
Cool. Vielen Dank. Auch danke für deine Spontanität. Gerade die Vervollständigungsfragen sind ja nicht immer so ganz easy, weil man dann ja doch vielleicht einen Moment ins Überlegen kommt. Ja, lass uns gerne reinstarten. Wir wollen heute zum einen auch über dich, über deinen Werdegang und das auch, was du heute machst, ein bisschen sprechen. Du bist ja sozusagen in zwei Jobrollen, wohlwissend die eine bezahlt und die andere ehrenamtlich und die aber sicherlich auch ganz spannende Überschneidungen haben, da so ein bisschen einsteigen und wollen heute aber auch noch mal so ein bisschen mehr über das Thema Führung sprechen, das du ja aus unterschiedlichen Kontexten bei dir ja gut kennst und viele Berührungspunkte hast. Vielleicht mal zuallererst, wie ist gerade der emotionale Zustand nach, wir haben es jetzt Dienstag, Freitag, HSV-Derby, hat der Aufstieg noch nicht geklappt, wie geht's dir?
Mittlerweile wieder besser. Am Wochenende hatte ich richtig schlechte Laune und gucke jetzt aber doch auch mit Vorfreude auf das nächste Wochenende und hoffe, danach können wir einen Haken dran machen und die Saison zumindest dann beim letzten Spiel sehr entspannt beenden.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Du warst, gehe ich mal von aus, im Stadion, oder?
Ja, ich war im Stadion.
Ja, das habe ich mir doch fast gedacht. Ja, lass uns doch gerne erstmal reinstarten. Du bist, ich habe es gerade schon erwähnt, ja, eigentlich so, ich denke immer schon fast gefühlt zwei hauptberufliche Jobs, die du da hast, wahrscheinlich zeitlich, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Bist in deiner sozusagen hauptamtlichen Position aktuell ja selbstständig. Davor warst du aber in einer Beratung bei Judith Andresen, bist Agile Coach, Organisationsentwicklerin und ja, da auch ganz viel beruflich unterwegs. Vielleicht kannst du uns erstmal so sagen, was genau machst du eigentlich beruflich, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen?
Ja, genau. Also ich bin seit März jetzt selbstständig und kümmere mich eigentlich um alles, was mit Veränderungen zu tun hat. Veränderungsstruktur, würde ich sagen. Weil auf der einen Seite geht es immer darum, irgendwie irgendjemand will sich verändern, zum Beispiel durch ein Einzelcoaching irgendwas erreichen oder eine Supervision für Führungskräfte und sich weiterentwickeln als Führungskraft oder sowas. Hat immer was mit Veränderung zu tun. Oder eine Organisation sagt zum Beispiel, wir wollen einen kulturellen Wandel, wir wollen eine Veränderung, wir wollen Dinge anders machen, wir wollen wissen, wie etwas anders geht. Und da begleite ich halt und vermittle Wissen in die Organisation rein, helfe denen beim Aufbau und helfe dabei, ihren Weg zu finden, wie das sinnvoll funktioniert. Und auf der anderen Seite hat der Job ganz viel mit so Strukturierung und Priorisierung zu tun. Also ganz viel unterstützen bei, dass Menschen zum Beispiel in den Meeting Inhalte besprechen können. Also ich moderiere dann Meetings, aber auch mit dem Fokus auf Outcome. Also dass da wirklich was bei rauskommt und nicht nur irgendwie schön, dass du da warst, Sandra. Und schön, dass du auf die Zeit geguckt hast. Und das sind, glaube ich, so die zwei größten Eckpfeiler. Alles, was mit Veränderung zu tun hat und alles, was mit Strukturierung und Prozessen zu tun.
Und du hast es gerade gesagt, du bist seit März selbstständig, du hast das aber ja auch davor schon gemacht, also du bist noch nicht frisch zum Thema gekommen, sondern da durchaus schon sehr lange mit beschäftigt. Was hat dich also vorher, du hast deine Ausbildung zum Agile Coach ja auch gerade erwähnt, bei Judith Andresen gemacht, was hat dich daran so begeistert an dieser Thematik?
Das Spannende war, ich bin 2018 aus meinem alten Job aus der Digitalagentur raus, war da Account Director bzw. als letztes als Director Facilitation Organizational Development angestellt und habe halt festgestellt, ich sehe hier gerade keine weitere Entwicklungsmöglichkeit für mich persönlich, ich brauche was anderes und habe von einem auf den anderen Tag entschieden, dass ich gehe. Oh, wow. Und Judith Andresen war früher meine Teamleiterin, hat immer gesagt, wenn du mal gehst, melde dich auf jeden Fall und sag mal, lass mal quatschen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was ich machen will als nächstes. Ich habe festgestellt, irgendwie das, was ich da machte, es muss irgendwas anderes sein. Ich möchte auch in eine andere Umgebung rein. Ich merkte halt auch, der Aufsichtsrat nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das heißt, ich brauche auch ein anderes Arbeitszeitmodell. Das muss irgendwie anders gehen, damit es besser zusammenpasst. Und habe mich da mit Judith getroffen und Judith hat mir erzählt, was sie machen. Ich habe nicht richtig verstanden, was es eigentlich ist. So geht es wahrscheinlich auch vielen Menschen, wenn ich jetzt über meine Arbeit rede. Aber es klang spannend. Ich habe das Team kennengelernt und gedacht, das klingt super. Lass uns das ausprobieren. Lass uns zusammen lernen, wie das geht. Und ich habe halt schon festgestellt, auch mit der Coach-Ausbildung und Ähnliches, haben sich auch mein Verhalten in vielen anderen Bereichen geändert. Also früher war als Aufsichtsratsvorsitzende, ich habe alles weggemanagt. Also wenn irgendjemand mit dem Thema zu mir kam und gesagt hat, oh, das ist blöd gelaufen oder das ist blöd gelaufen, ich habe mich darum gekümmert, dass es dann wieder funktioniert. Und ich habe gemerkt nach so der ein Jahr Agile Coach Ausbildung, dass ich halt anders drauf gucke, dass ich dann erstmal frage, okay, was ist jetzt eigentlich dein Wunsch, was möchtest du denn erreichen, brauchst du mich eigentlich dafür oder nicht? Und habe festgestellt, nee, es braucht mich ganz oft gar nicht. Sondern es braucht vielleicht einen Gedanke von mir oder noch einen Impuls von mir, aber es muss nicht immer ich sein, die alles wegmanagt. Und das heißt, dass also auch diese Agile-Coach-Ausbildung, die ich dann gemacht habe und ins Coaching eingestiegen bin und in die Organisationsentwicklung, hatte halt auch sehr, sehr großen Einfluss auf andere Bereiche und auch auf den Aufsichtsratjob, weil ich da anders drauf gucke.
Was würdest du sagen, auch wenn wir später ja noch mal ein bisschen mehr auch auf genau deine Position da auch im Aufsichtsrat und wie ihr dort arbeitet zu sprechen kommen, was ist der größte Benefit durch diese, ich sag mal, Veränderung, wie du führst, wie du managst oder wie du mit Personen in deinem Umfeld umgehst, für sozusagen die Organisation oder für das Team?
Ich würde sagen, der größte Vorteil ist, dass es mehr Klarheit darüber gibt, was wir machen, wie wir es machen und was wir von anderen erwarten. Und auch die Verantwortungsübernahme bei den Personen selber zu lassen und nicht immer alles sozusagen an uns zu ziehen oder an mich zu ziehen. Ich glaube, das ist ein großer Benefit, wenn man auf eine Organisation guckt und die Entwicklung von einer Organisation guckt.
Und du hast gesagt, du hattest ja eigentlich einen ganz harten fachlichen, also eine fachliche Veränderung von der Digitalagentur hin dann zu Judith Andresen mit Blick auf Coaching, Agile Coach, Veränderungsprozesse. Wie passt das zu deinem Charakter, würdest du sagen?
Was ich total gerne mache und was ich schon immer gerne getan habe, ist Wissen zu vermitteln und Menschen zu befähigen. Das heißt, ich war auch schon in der Digitalagentur, ich bin relativ früh Ausbilderin geworden, habe mich irgendwie um den Nachwuchs gekümmert, habe mich gekümmert darum, dass Menschen gut ins Arbeiten reinkommen oder habe versucht, Teams zu befähigen. Und das liegt wirklich nicht so fern irgendwie von dem, was ich jetzt heutzutage auch mache. Weil es ja auch darum geht, irgendwie Menschen zu befähigen. Und wenn ich als Ausbilderin so eine Agile-Coach-Ausbildung oder eine Organisationsentwicklungsausbildung tätig bin, diese Veränderung von Menschen zu begleiten, macht mir immer noch große Freude. Und auch das Wissen zu vermitteln. Und das war auch eine der größten Herausforderungen übrigens am Anfang, als ich gestartet bin, weil ich plötzlich ganz viel neues Wissen hatte und ich dachte am Anfang, ich muss dieses ganz viele Wissen einfach meinem Gegenüber schnell teilen, was nicht so richtig hilfreich war, sondern zu gucken irgendwie, wo macht welches Wissen denn Sinn und wann ist es auch ein Overload, gerade für meinen Gegenüber, der kein ein Jahr Agile-Coach-Ausbildung gemacht hat und jetzt mal schnell alles von mir hören will sozusagen. Was macht da eigentlich Sinn und wie ist es eigentlich dosiert richtig?
Ja, ich erlebe das selber auch in, also jetzt meiner Coaching-Ausbildung, die jetzt ja auch dann durch ist. Genau wie du sagst, man ist ja in der Tendenz immer ein Mensch, der eher, wir geben immer Ratschläge, wir meinen immer zu beraten und da lernt man auf einmal ganz anders, genau was du gerade sagtest, Menschen eigentlich eher Fragen zu stellen, sie zu fragen, wie würden sie das denn sehen? Aber so unser erster Impuls ist fast immer, ob egal privat oder beruflich, ja, Menschen irgendwie Infos zu geben, Ratschläge zu geben und eher so zu senden, als eigentlich zu empfangen oder den Raum zu öffnen. Und da erlebe ich auch ganz stark im Coaching, dass, ja, dass sich dadurch ganz neue Gesprächsräume eröffnen und auch ganz neue Erkenntnisse durch diese, ja, vielleicht auch ein Stück weit sich selber zurückstellen kommen. Würdest du, oder wie siehst du das?
Ja, finde ich, kann ich total teilen. Und vor allem, was ich auch gelernt habe, früher hätte ich gesagt, ich hätte für jedes Problem eine Lösung gewusst. Und mir war auch gar nicht so richtig klar, dass Menschen auf unterschiedliche Situationen unterschiedlich gucken. Also das ja rational vielleicht, aber emotional nie richtig durchgeholt, dass es Situationen gibt, über die ich mich vielleicht total aufrege, die für andere Leute total egal sind. Dafür sind andere Szenen für andere Leute total wichtig, wo ich dann sage, ist mir doch eigentlich egal oder so. Und dieses Anerkennen von unterschiedlichen Gefühlslagen, unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Blickwinkeln und dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern halt unterschiedliche Blickwinkel auf eine Wahrheit, das finde ich halt einen großen Mehrwert, den ich auf jeden Fall aus der Ausbildung mitgenommen habe. Weil wir kommen ja auch im Fußball, sind wir ja häufig bei komplexen Themenstellungen. Das heißt, du kannst nicht alles durchplanen. Und die Leute hätten aber gerne große Sicherheit und sie hätten gerne am Anfang, natürlich hätte ich gerne auch am Anfang der Saison, dass mir jemand sagt, übrigens Sandra, wir werden irgendwie auf Platz 1, 2 oder 3 landen und ich sage, ja, ist ja super, aber ich weiß halt, dass es nicht ist. Und das heißt, einerseits haben Menschen viel den Wunsch, irgendwie so eine Sicherheit zu haben und andererseits geht es nicht so. Und da einen guten Mittelweg zu finden irgendwie und so einen Prozess zu begleiten, das ist eine Herausforderung, aber das ist das, was mir auch Spaß macht.
Ja, und ich finde auch da nochmal, wir hatten in der letzten Episode Ronald Franke, den Geschäftsführer von Link, zu Gast und genau dieses, ne, wir sind halt ganz alle Individuen, haben nicht nur unterschiedliche Blickwinkel, sondern wir haben halt unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Motiven und auch unterschiedliche Kompetenzen und das führt eben dazu, dass wir vielleicht in der komplett gleichen Situation, in Anführungsstrichen im Außen, aber total unterschiedlich damit umgehen oder ganz unterschiedlich Probleme oder Lösungen darin sehen. Und das finde ich immer sehr gut, wenn man das schafft, halt hervorzuholen und Menschen da ja die Reflexion zu bringen oder auch damit zu arbeiten und das zu erkennen. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast gesagt, du hast dich ja auch im März selbstständig gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Warum Selbstständigkeit?
Es war irgendwie im letzten Herbst das Gefühl mit, ich würde gern was ändern und was anderes ausprobieren. Und es ist gerade eine gute Chance, mich selbstständig zu machen. Ich arbeite auch immer noch als Freie für meinen alten Arbeitgeber, die Beratung Judith Andresen, und freue mich auch total, weil ich auch das Arbeiten und das Team da total schätze und unglaublich viel davon mitnehme. So. Und es war aber jetzt gerade die Chance, es einfach mal auszuprobieren, wo ich gesagt habe, wenn, wann nicht jetzt irgendwie. Es ausprobiert, ist das was für mich? Funktioniert das? Mag ich das eigentlich? Geht das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Und es ist auf jeden Fall immer noch spannend.
Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung in der Selbstständigkeit für dich?
Für mich gibt es zwei Herausforderungen. Einmal, ich wusste schon, das Thema Vertrieb, irgendwie darüber reden, mich selbst verkaufen, ein Lernfeld sein wird. Und ich merke halt auch, dadurch, dass ich relativ viel ehrenamtliche Arbeit mache und auch den Aufsichtsrat habe, es ist noch schwerer, Nein zu sagen, wenn es nur noch um mich geht und ich in dieser Selbstständigkeit bin. Also, ne? Und dann, also mir keiner mehr vorschreibt, und das war auch vorher schon so, ich konnte unglaublich flexibel arbeiten. Trotzdem hatte ich immer noch mit ein, ja, aber ich muss ja auch fürs Team da sein. Und jetzt ist ja dieses, ich muss ja noch fürs Team da sein, ist halt nicht mehr da. Das heißt, ich muss unglaublich darauf achten, dass ich mich selber wichtig genug nehme und diese Selbstständigkeit wichtig genug nehme und trotzdem, wie auch vorher, halt bestimmte Sachen, okay, Aufsichtsrat ja, aber erst ab 18 Uhr oder ab 17 Uhr oder jetzt eine Stunde oder sowas, dass das halt funktioniert.
Ja, spannend. Ja, ich meine, wir tauschen uns ja regelmäßig aus und bin auch mal gespannt, wo deine Wege, aber vielleicht auch hier und da es mal gemeinsame Wege gibt, uns hinführen. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Du hast vielleicht, um das nochmal abzuschließen, Stichwort Selbstständigkeit, wenn jetzt Personen sind, die sagen, ja, klingt irgendwie spannend, ja, machst du denn eigentlich nur im Sport was? Was würdest du denen sagen?
Nee, also die Branche ist mir total egal. Sport muss es nicht sein und Sport kann es sein, aber es geht vor allem um die Fragestellung, was willst du erreichen und was die Person für ein Thema mitbringt oder was ich da moderiere inhaltlich, ist mir erstmal egal. Also es gibt wenig Aufträge, wo ein bisschen Wissen halt hilfreich ist. Und dadurch, dass ich früher auch in der Digitalagentur gearbeitet habe und auch da in verschiedenen Branchen unterwegs war, bringe ich halt auch noch mal einen großen Erfahrungsschatz mit, dass ich zumindest ungefähr verstehe, was andere Branchen machen, was sehr hilfreich sein kann.
Ja, ja. Und es ist vielleicht genau die Mischung aus einerseits viele Branchen zu kennen, aber ja auch immer wieder von außen auf eine Branche drauf zu schauen oder auch eine gewisse Neutralität zu haben. Du sagst es ja in so einer Moderationsrolle, könnte man ja auch sagen, ja, warum soll denn unser Teamentwicklungsevent von jemandem extern moderiert werden? Ja, man bringt halt eine andere Perspektive rein, man hat eine gewisse Neutralität und kann dadurch natürlich auch ganz anders moderieren. Das ist ja ein riesen Benefit dann auch für so eine Runde.
Ne? Und auch man sieht halt Dinge, die Menschen, die vielleicht schon Monate, Jahre in einer bestimmten Konstellation zusammenarbeiten, überhaupt nicht mehr auffällt, weil es alles sich ein bisschen angleicht. Und da hat man natürlich die Distanz und keinen eigenen Antrieb. Ne? Also wenn das jemand internes moderiert, ist ja oftmals auch das Thema, vielleicht bin ich auch an der Lösung interessiert, weil ich gegebenenfalls von dieser Lösung betroffen bin.
Ja, ja, absolut. Vielleicht eine ganz schlechte Überleitung. Stichwort lange Jahre irgendwo dabei sein. Du bist schon ganz lange Jahre beim FC St. Pauli mit dabei und in der gerade schon von dir angesprochenen Position der Aufsichtsratsvorsitzenden seit 2014, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht da erstmal, ohne die ganze Vita rauszuholen, aber wie kam es dazu, dass du in diese Position gekommen bist?
Ich glaube, kurz kann man sagen, ich bin als Fußballfan zum Verein gekommen, da auch relativ schnell an die aktive Fanszene ran und habe festgestellt, oh, wenn wir was hier verändern wollen, wir müssen in den Verein rein, bin super früh in den Verein eingetreten und habe dann auch Ende der 90er schon angefangen, Handball zu spielen im Verein. Also komme so ein bisschen aus der sporttreibenden Welt, aber auch als Fußballfan und habe immer viel ehrenamtliche Arbeit gemacht. Rund um den Verein, bundesweit, auf europäischer Ebene, alles Mögliche. Und als 2014 klar war, dass 4 Menschen aus dem damaligen Aufsichtsrat nicht wieder kandidieren, war mir auch total klar, das ist eine große Chance. Und es zeichnete sich auch ab, dass es vielleicht einen Wechsel auch im Präsidium geben könnte. Es ist eine große Chance, wir müssen gute Leute reinbringen. Ich habe nie darüber nachgedacht, selber zu kandidieren. Und mein damaliger Kollege, also dann Kollege Roger Hasenbein, hat mich am 1. April auf einer Party gefragt und meinte, Sandra, was ist denn eigentlich mit dir? 1. April war natürlich ein schlechtes Datum, weil ich gemacht und bin weggegangen. Aber er hat nicht locker gelassen und er hat sehr lange nicht locker gelassen, bis ich mich irgendwann angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Was heißt denn das? Kann ich das? Will ich das? Wie geht das zeitlich? Was macht man da eigentlich? Habe mich dann noch mit anderen damaligen Aufsichtsräten getroffen und ich weiß noch, einer der, mit dem ich mich dabei getroffen hat, sagte, Sandra, ich will wirklich, dass du es machst. Ich muss dir trotzdem eine Sache sagen, du wirst Fußball noch ein Stück weit weniger lieben. weil natürlich man auch Informationen kriegt und Hintergründe kriegt und man denkt, manchmal ist dieses Fußballgeschäft echt scheiße. So. Und es gibt halt Abhängigkeiten, die man selber gar nicht unbedingt auflösen kann. Und ich fand super, dass er so offen gesprochen hat. Und dann war es halt so, dass ich kandidierte, feststellte, ich bin sonst nie in der Saison im Urlaub. Zu dem Zeitpunkt war ich es und war in Abwesenheit im Urlaub. Und habe erst gesagt, ich trete doch nicht an, weil es ist ja blöd, wenn ich im Urlaub bin und ich nicht gewählt werde. Und ich kenne zwar viele Leute, aber vielleicht klappt das ja nicht. Und dann fehlen anderen Leuten Stimmen. Wurde überredet, es doch zu machen. Dachte irgendwann so, oh Gott, ja, Dani Wurfs trägt jetzt meine Rede vor und falls das schief geht, bin ich noch 3 Wochen in Südamerika und bis ich zurück bin, ist es vergessen. Und dann wurde ich mit Abwesenheit mit den meisten Stimmen gewählt und das war auch damals der Grund, warum ich gefragt wurde, ob ich den Vorsitz machen würde. Mhm. Wo es halt dann wieder war so, ja, macht das Sinn? Kann ich das? Will ich das? Und grundsätzlich ist es da an der Stelle, muss ich sagen, nach so vielen Jahren, es macht total Sinn, jemanden da zu haben, der strukturiert arbeitet, der ein bisschen das Ganze im Überblick hat und ein bisschen auch sozusagen die Hand auf dem Gremium hat, ein bisschen organisiert und die Fachlichkeit kommt mit der Zeit. Wir waren ja eh nur noch 2 Leute aus meinem Aufsichtsrat, die da drin waren und sonst war alles neu damals. War eine wilde Zeit auf jeden Fall.
Ja, wir kommen gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil das ja auch spannend ist, wo deine Expertise aus deinem Job und dem, was du beruflich machst, vielleicht auch da hilft. Du hast es gerade angeteasert und da würde ich nur gerne nochmal reingehen, dass du sagst, das, was dir empfohlen oder mitgegeben wurde, so Stichwort, du wirst den Fußball nochmal anders sehen. Wie blickst du da heute drauf? Also du hast schon gesagt, das ist nicht immer nur alles rosig und man kommt auf einmal in eine ganz andere Perspektive und Position rein.
Ich habe damals zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Verbandsarbeit gemacht und auch mit den Verbänden mit beschäftigt auf Profenseite. Das heißt, ich hatte auch schon relativ viel Einblick in das Fußballbusiness, sodass es mich nicht komplett umgehauen hat an vielen Stellen. Und trotzdem gibt es halt bestimmte Mechanismen im Fußball, wo ich mich immer frage, warum ist denn das so? Woher kommt das? Und warum muss man sich überhaupt mit diesem Scheiß noch beschäftigen? Kann es aber gar nicht auflösen, weil da so viel mehr noch dranhängt und weil das seit jahrelang gefestigt ist so. Und es gibt bestimmte Sachen, die spielt man als Verein auch mit oder auch als Aufsichtsrat auch mit, weil es einfach, also weil es auch wenig andere Möglichkeiten gibt, ohne irgendwas komplett an die Wand zu fahren. So. Mhm. Und natürlich gibt es Situationen, wo ich denke, wow, das ist schwierig. Aber was ich ganz ehrlich, also, und ich glaube, wir arbeiten an vielen Themen, auch im Verband und an DFL tut sich ja einiges, auch bei anderen Vereinen. Und das ist sehr positiv zu sehen. Mhm. Was aber wirklich irgendwie, also was mich wirklich in den letzten Jahren viel beschäftigt hat und was emotional ein super Thema ist, wir standen relativ häufig im Abstiegskampf. Und das ist etwas nochmal, wo ich sagen kann, das lässt einen wirklich schlecht schlafen. Und auch wenn ich als Aufsichtsrätin dann halt nur bedingt Einfluss darauf habe oder bedingt direkten Einfluss darauf habe, fühle ich mich einfach verantwortlich. Mhm. Und wenn du dann halt das Gefühl hast, du bist verantwortlich für knapp irgendwie 600 Mitarbeitende und du weißt nicht, wie das nächste Spiel ausgeht, da muss ich sagen, da gucke ich schon ein Stück weit anders auf Fußball. Also es gibt immer noch die Momente, wo ich einfach im Block stehe und nicht darüber nachdenke, aber es gibt schon sehr viele Szenen, wo ich einfach auch zusätzlich noch einen zweiten Blick auf dieses Fußballspiel habe.
Und was ist in dem Moment das, was dich da so beschäftigt? Also Stichwort, wenn man im Abstiegskampf ist, was lässt dich da nicht schlafen?
Also je näher, also bei uns gab es ja auch verschiedene Phasen, immer so kurz vor Anleiherückzahlung oder ähnliches. Und es gibt Momente, wo du in die dritte Liga abgestiegen wärst und nicht mehr wissen würdest sozusagen, ja, ein Jahr können wir uns dann noch durchfinanzieren, aber langfristig müssten wir runterfahren. Was heißt denn das für diesen ganzen Verein? Was heißt denn das irgendwie für diese Fanszene? Also da spielen ja ganz andere Leute. Wie lang können wir Mitarbeitende halten? Oder müssen wir kündigen, weil wir halt den Kostenapparat in der dritten Liga schrumpfen lassen müssen? Was heißt das eigentlich aber auch für unsere Werte? Lautstark nach außen zu gehen und Werte zu vertreten und auch Aktionen zu machen, die kein Geld bringen erstmal, muss man sich auch leisten können.
So. Klar.
Das kann man sich weniger in der dritten Liga. Und diese dritte Liga ist halt wirklich auch, was die Finanzierung angeht, und das sagen ja auch alle Vereine, die kurzzeitig oder längerfristig in der dritten Liga spielen, schon so ein bisschen Todesliga. Also da wieder hochzukommen irgendwie, das sicher zu sagen, das ist schon schwer. Und das war immer die größte Sorge irgendwie. Und es war natürlich auch, wir hatten 2014 mit einer anderen gearteten Präsidium, mit irgendwie plötzlich eine andere Art von Aufsichtsrat irgendwie, war es auch immer die Gefahr irgendwie, dass der andere, die Idee vom anderen Fußball scheitert. Und dann gesagt wird, ah nee, so geht's ja doch nicht, wir hätten es euch vorher sagen können. So, das heißt, für uns war immer klar, wenn wir scheitern, wenn Oko und ich irgendwie in den ersten 1, 2, 3 Jahren scheitern mit diesem Verein, hat das auch gravierende Auswirkungen auf den Fußball in Deutschland und auf die Idee des anderen Fußballs.
Nur ganz kurze Frage, würdest du es, wenn man zurückgehen würde in 2014, wieder so machen? Also wenn du gewählt wirst, das Amt annehmen und in die Position gehen?
Ich würde das wieder so machen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Wissen zum Start gehabt, oder beziehungsweise bei uns war es ja damals so, Präsidium komplett neu, 5 von 7 Aufsichtsräten komplett neu und auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Also wir sind also in wirklich wilde Zeiten gekommen damals. Ja. Und wenn ich mir überlege, auch die ersten Wochen und Tage überlege, wie wir da rein mussten und wie das überhaupt ging und nichts digital vorliegend. Also heutzutage gibt es ein Teamsystem, der Aufsichtsrat hat einen Channel, wo alles abgelegt ist, wo du alte Protokolle nachgucken kannst, alte Beschlüsse nachgucken kannst, alles nachgucken kannst. Das gab es damals nicht. Mhm. Es gab nichts Digitales. So. Das heißt, irgendjemand von den alten Aufsichtsräten musste sich vielleicht daran erinnern, dass es irgendwann vielleicht einen Beschluss dazu gab und dann ihre E-Mails durchführen. So. Und dieses Fußballbusiness irgendwie, also vielleicht war es auch ganz gut, weil wir Sachen an Stellen anders gemacht hätten, als man sie eigentlich macht. Und letztendlich hat es ja funktioniert. Aber ich sage, die ersten Monate waren schon ganz schön wild. Also, ja. Und da würde ich sagen, oh, da hätte ich mir ein bisschen mehr
smoothen Übergang gewünscht.
Und ein bisschen mehr Wissen gewünscht irgendwie. Ja. Wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke, denke ich halt, ja, vielleicht hätte man Entscheidung dann mit dem Wissen von heute auch anders getroffen.
Ja, absolut. Vielleicht nur ganz, ganz kurz noch damit für alle, die zuhören, und ich selber habe es mir von dir ja sehr ausführlich erklären lassen. Ich glaube, die Kurzversion reicht. Ich habe es gerade schon angeteasert, du machst das ehrenamtlich, sprich für dieses Amt bekommst du kein Geld. Aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie ihr in diesem Aufsichtsrat oder sozusagen in dieser Führungsspitze sozusagen strukturiert seid und wie ihr dann mit den Hauptamtlichen auf den obersten Ebenen zusammenarbeitet? Weil das ist, glaube ich, etwas, was schon ja interessant ist und vielleicht auch ganz interessant, wenn wir gleich so ein bisschen auf Führung noch zu sprechen kommen.
Genau, wir sind 7 Personen im Aufsichtsrat und wir sagen eigentlich immer, wir sind diejenigen, die die Mitglieder vertreten, diesen Verein zu führen, weil 40.000 Menschen können halt einfach keinen basisdemokratisch einen Verein führen. Unsere Satzung legt aus historischen Gründen dem Aufsichtsrat super viele Rechte und Pflichten zu. Das heißt, wir unterschreiben jeder Vertrag, der eine Auslaufzeit über 2 Jahre hat, der eine bestimmte Höhe überschreitet, und jeden MitarbeiterInnenvertrag, der ein Arbeitgeber brutto über 70.000 überschreitet. Das heißt, eigentlich alle Spieler, aber auch alle Führungskräfte. Vor ein paar Jahren war es noch 40.000. Da haben wir eigentlich jeden Tag Vertrag auf den Tisch gekriegt. Das hat uns auch ein bisschen überfordert. Das wurde mittlerweile angefasst. Und was wir machen, ist halt momentan, wir haben einmal im Monat eine formale Sitzung mit Protokoll, wo wir die ganzen Beschlüsse auch nochmal festhalten, die wir im Umlaufverfahren ganz häufig fassen, wo wir durch alle Arbeitsgruppen mit Finanzen, Sport, Personal, Infrastruktur gehen und wo dann halt gegebenenfalls aktuelle Themen noch besprochen werden und festgehalten werden. Wir treffen uns alle 4 Wochen zu einem sogenannten Restaurant-Meeting. wo wir einfach zusammensitzen und dann informelle Themen austauschen, auch mal vielleicht mal noch etwas nachgehen oder sagen, ah, vielleicht sollten wir da nochmal nachfassen, irgendwie da scheint was unrund zu sein oder ähnliches. Manchmal fällt das aber auch dem Opfer, wenn gerade zu viel zu tun ist, dass es auch eine formale Sitzung wird. Und wir haben dann noch verschiedene Arbeitsgruppen, wo dann immer 2 bis 3 Leute daran arbeiten, an bestimmten Themen und noch Meetings machen mit den Hauptamtlichen und dann sozusagen die Infos in den Aufsichtsrat zurückspielen. Wir haben mit dem Präsidium schon vor ein paar Jahren uns darauf geeinigt, dass wir ein sehr, sehr partnerschaftliches Verhältnis machen. Also sprich, werden sehr früh in Themen reingenommen. Wir geben sehr früh unsere Meinung ab und versuchen halt gemeinschaftlich ein bisschen einen besseren Blick auf diesen Verein zu kriegen, was auch in den meisten Fällen gut funktioniert. Natürlich hast du immer mal wieder Diskussionen mit, der Aufsichtsrat ist ja zur Kontrolle da und so steht es auch in der Satzung drinne. Und das Präsidium sagt so, ja, aber wir haben das doch schon kontrolliert, warum wollt ihr jetzt nochmal drauf gucken oder so, hakt das doch einfach ab. Da kommt per se sozusagen qua Rolle schon manchmal natürlich auch ein bisschen Tensions rein, würde ich halt sagen. Und das ist auch total gut. Also, und das ist auch wichtig, weil es letztendlich, wenn wir uns immer zu einig wären, diesen Verein halt irgendwann auch wahrscheinlich in so eine Richtung fahren würde, die auch nicht gut wäre. Das heißt, dieses mit anderen Sachen auf den Verein, darum streiten, darum ringen, und das halt, was wir in den letzten Jahren sehr gut schaffen, intern und nicht in der Öffentlichkeit, das ist, glaube ich, wichtig.
Was sind so 1, 2 Aspekte, wo du sagst, aus deinem hauptamtlichen Job, die dir helfen, deinen Job im Aufsichtsrat beziehungsweise als Aufsichtsratsvorsitzende gut zu machen?
Mir helfen immer mal wieder bestimmte Modelle, die ich auch im Coaching oder in Führungskräfteentwicklung oder Trainings benutze. Wenn es darum geht, was passiert eigentlich, wenn so eine Veränderung angekündigt wird oder was heißt denn eigentlich Unsicherheit? Wie gehen Menschen eigentlich mit Unsicherheiten um oder sowas? Das hilft mir total, um bestimmte Dinge einzuordnen. Und auf der anderen Seite sind es halt genau diese Sachen, wie mit, wenn ich nicht handle, wie ich es von anderen erwarte, also keine Klarheit in meinen Aussagen habe, keine Erwartung formuliere ans Präsidium oder die Hauptamtlichen, auch nicht erkläre, warum ich etwas nicht gut finde oder das so nicht will, dann hilft das der anderen Seite nichts. Dann merken die vielleicht, dass ich scheiße finde, aber sie können damit nichts anfangen und sie werden es im nächsten Mal auch genauso wieder machen, weil sie gar nicht wissen, wie es geht oder total verunsichert sein, überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Und das heißt, das sind schon so Sachen, wo ich drauf gucke und merke, das hilft mir, wenn es darum geht, irgendwie zu verstehen, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Jedes Handeln ergibt Sinn und mir hilft diese Ausbildung halt oftmals dabei, einfach drauf zu gucken, was passiert denn da gerade eigentlich.
Ja, und du hast gerade ja auch schon gesagt, so aus Führungskräfteentwicklung und Co. hilft das extrem. Die Aspekte, die du jetzt gerade angesprochen hast, haben ja auch ganz viel mit Führung zu tun. Also am Ende hast du ja dort eine Führungsrolle. Allerdings muss man ja auch sagen, ich würde sagen, in Anführungsstrichen, sofern es irgendeine klassische Führungsrolle gibt, aber es ist ja schon eine etwas spezielle Konstellation, weil man im Ehrenamt führt und du hattest mir das sogar auch erzählt, das fand ich auch besonders interessant. Du hast ja auch in eurem Team, also ich glaube, eine mindestens Hauptamtliche, die euch zuarbeitet, die du ja in deiner ehrenamtlichen Funktion führst. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Ja, genau. Wir haben halt, also wir als Aufsichtsrat haben eigentlich aktuell 3 MitarbeiterInnen. Also einmal unsere Referentin, die uns direkt zugeordnet ist. Da mache ich so, dass ich mit meiner Stellvertreterin Katrin, wir beide sind da ein bisschen näher dran, versuchen irgendwie im Wechsel alle 2 Wochen direkt mit ihr zu sprechen, beziehungsweise haben auch so einen gemeinschaftlichen Chat, wo halt Sachen reingekippt werden können. Aber natürlich ist es so, mit sie ist tagtäglich da, ist halt eine 20-Stunden-Stelle. Und sie hat zwischendurch Fragen und manchmal sind Katrin nicht auch in Meetings oder wir sind ja eigentlich nie vor Ort im Stadion oder sowas, ne? Außer zu Meetings dann oder zur Aufsichtsratssitzung oder sowas. Das ist schon was anderes, als wenn du deine Führungskraft öfter mal siehst oder mehr Kontakt hast. So. Und dann haben wir ja noch Oke als hauptamtlichen Präsidenten und Hanna als teilhauptamtliche Vizepräsidentin auch noch bei uns. Und auch da schauen wir irgendwie, also da mit einem sehr viel größeren Abstand, aber dass wir da auch gucken, dass wir auch MitarbeiterInnen-Gespräche führen. Also da geht es dann weniger um Fachlichkeit, weil über Fachlichkeit reden wir jeden Monat miteinander, sondern wirklich um die Fragestellung, was brauchst du eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Was wünschst du dir eigentlich von uns? Was wünschst du dir vom Verein? Ne? Weil das genau da halt die Rolle als Arbeitgeber ist, die wir sonst in der Konstellation nur indirekt haben.
Was ist in deinem Verständnis, ich sag mal, was bedeutet Führung für dich oder was bedeutet gute Führung in heutiger Zeit für dich?
Ich finde Führung spannenderweise hat unglaublich viele Aspekte. Mhm. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Führung ist ja dazu da, Menschen, ein Team, einzelne Menschen, je nachdem, zu befähigen, irgendein Ziel zu erreichen. Sei es irgendwie das Teamziel oder das Organisationsziel. Das heißt, da steckt etwas drin von, entweder muss ich dieses Ziel setzen oder ich muss das Ziel zumindest den Mitarbeitenden, die ich führe, klar machen, dass sie es verstehen, worum es überhaupt geht. So. Dann kommen da halt wieder Leitplanken zu. Also die Fragestellung mit, um dahin zu kommen, was dürfen die eigentlich nutzen? Ne? Und wo gibt es vielleicht irgendwie links und rechts irgendwie etwas, wo ich sage, nee, das ist außerhalb eures Spielfelds. Es geht viel darum, irgendwie zu schauen, die Menschen, die ich führe, was brauchen die eigentlich? Also, wo stehen die denn gerade fachlich? Können die alleine laufen schon ganz viel? Brauchen die nochmal so zwischendurch so ein Sparring und klare Anweisung zum Ziel, nicht klare Anweisung, was sie tun sollen? Oder braucht es vielleicht am Anfang irgendwie auch mehr eine Anweisung und mehr, also, das ist genau das, was ich erwarte und so setze ich es um, dann gucken wir zusammen nochmal drauf. Also was braucht es denn da? Und wie entwickle ich vielleicht auch Menschen Schritt für Schritt, dass sie mehr alleine laufen können? Dann natürlich auch die Frage mit dem Organisationsblick und das große Ganze im Blick zu haben. Wie passt denn das eigentlich zusammen? Und es steckt auch, finde ich, etwas da drin mit dem Thema Konflikte. Also sprich, Konflikte zu erkennen und auch bewusst entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das kann lösen sein, das kann aber auch ignorieren sein oder sagen, es spielt jetzt gerade für uns, für unser Ziel, für unsere Arbeit keine Rolle. Und das funktioniert gerade nur, weil wir diesen Konflikt nicht lösen können. Da gibt es ja verschiedene Punkte auf. Oder ich muss diesen Konflikt lösen oder ich muss Menschen befähigen, diesen Konflikt zu lösen. Und das sind so verschiedene Aspekte, die ich da drin sehe, die alle mit Führung für mich zu tun haben.
Mhm. Ja. Man hört immer mal wieder so dieses, ah ja, der oder die ist eine geborene Führungskraft. Wie würdest du so eine Aussage bewerten? Also ist Führung angeboren oder ist Führung etwas, was man lernt beziehungsweise was man lernen muss?
Es gibt ja schön immer diese Frage überhaupt, sind bestimmte Talente angeboren oder kann man nicht alles lernen? Das kommt ja immer darauf an, wie man darauf guckt. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, man kann alles lernen. Es kann sein, dass es Menschen gibt, denen bestimmte Dinge leichter fallen oder schwerer fallen. Und auch bei Führung ist es so, es gibt bestimmte Eigenschaften, die einem wahrscheinlich leichter fallen, in Führung zu gehen. Also, wenn man zum Beispiel kein Problem hat, irgendwie auch mal eine Ansage zu machen im Sinne von, so muss das jetzt laufen, oder kein Problem hat, auch mal einen Konflikt zu gehen und zu sagen, hey, an der Stelle hätte ich das anders erwartet oder so. Das hilft auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass jemand, dem das schwerer fällt, irgendwie das überhaupt nicht kann. Oder vor größeren Gruppen zu sprechen oder sowas, ne? Ein bisschen extrovertierter zu sein, kann auch helfen. Und trotzdem kann es auch jemand sein, dem das nicht so leicht fällt oder der es nicht gerne macht oder überhaupt nicht macht, trotzdem eine gute Führungskraft sein. Und die spannende Frage ist, glaube ich, immer, was braucht es eigentlich dafür? Und wie gehst du mit den Dingen um, die dir vielleicht nicht so nahe liegen an der Stelle? Ja. Und spannend, eine Ergänzung noch.
Ja, gerne.
Super spannend.
Ich kann da noch Stunden drüber reden.
Was ich super spannend finde, ist, es gibt Studien darüber mit, was hofieren wir eigentlich bei Führungskräften? Also was wird sozusagen eigentlich, was nennen wir, was wir gerne als Eigenschaften von Führungskräften hätten? Und wen machen wir eigentlich zu Führungskräften? Und das weicht momentan in Deutschland noch sehr voneinander ab. Das heißt, Eigenschaften, die wir eigentlich eher negativ bewerten, trotzdem machen wir Menschen, die diese Eigenschaften haben, gerne zu Führungskräften.
Hast du ein Beispiel?
Das finde ich auch spannend, ja. Weil das passt eigentlich gar nicht zusammen. Mhm. Und trotzdem scheint uns jemand, der selbstbewusst spricht und irgendwie laut spricht, irgendwie dann näher zu liegen, als dann eine Kompetenz.
Ja, ja, also das würde ich unterstreichen. Ich würde sagen, es hat auch ganz viel mit der Sozialisierung in der Gesellschaft zu tun, was man vermeintlich als führungsstark ansieht. Und was ich ja auch immer wieder ganz spannend finde, ist ja auch der Blick auf, bei wem wird das als Stärke und wo wird das vielleicht auch negativ ausgelegt. Also dann ist man auch immer mal schnell wieder beim Thema, wie werden eigentlich laute Frauen versus laute Männer bewertet, ne? Und auch da gibt es immer wieder durchaus ja geschlechterspezifische, auch eher sozialisiert bedingt unterschiedliche Bewertungen. Und das finde ich total interessant. Und ich würde gerne ergänzen, dass es dann ja vor allem auch darum geht, zu schauen, wie ist das Arbeitsumfeld, sprich eine Arbeitskultur und auch die gesamten Werte in einer Unternehmung und einer Organisation. wo dann auch unterschiedliche Art der Führung auch zu tragen kommen kann, weil das ist ja natürlich am Ende auch was, wenn wir vielfältige Führungskräfte wollen, brauchen wir natürlich auch den Boden und den Nährboden, dass die Menschen dort agieren können und eben nicht nur der eine Typ Führungsmensch dort agieren kann.
Ja, und das ist auch spannend. Es gibt so Muster, die du in Organisationen siehst. Wenn zum Beispiel Führungskräfte irgendwie 24/7 E-Mails beantworten, sehr laut sind, vielleicht auch sehr durchsetzungsstark sind oder auch lieber selber entscheiden als machen. Wenn du dieses Muster halt über alle Führungskräfte hast, weil dann wirst du halt auch die nächste Generation genauso ranziehen, weil das ist das Muster, was sozusagen hilft. Das scheint ja erfolgreich zu sein.
Ja, willkommen im Thomas-Prinzip. Ja, sehr schön. Vielleicht noch eine letzte Frage, wohl wissend, dass ich wirklich mich noch Stunden mit dir unterhalten könnte dazu. Vielleicht müssen wir da nochmal anknüpfen, weil allein auch aus der Blickrichtung der Coachin und Co. ist das natürlich spannend. Du hast gerade noch mit eurer hauptamtlich Angestellten 20 Stunden gesprochen und dass du ja quasi nie im Office in Anführungsstrichen bist, also selten im Stadion. Es hat ja so ein bisschen eine Komponente von Remote-Führung, die in heutiger Zeit immer mehr wird, weil Menschen von verschiedenen Orten arbeiten, nicht mehr so häufig vielleicht auch im Office sind. Was würdest du sagen, ist dort besonders wichtig, wenn man als Führungskraft in so einem Kontext agiert?
Ich finde total wichtig, auch zu gucken, was brauchst du eigentlich, also du im Sinne von sozusagen diejenige, die, mit der ich arbeite, was ist dir eigentlich wichtig, was fehlt dir, was für Anknüpfungspunkte brauchst du? Und es hat für mich immer ganz viel mit Ausprobieren und Lernen zu tun. Also unsere Referentin ist jetzt etwas über ein Jahr bei uns, ein Jahr und 3 Monate irgendwie so. Und wir haben über die Zeit verschiedene Dinge ausprobiert. Also mit was für einem Rhythmus sprechen wir. Dieser Chat, den haben wir später eingeführt. Dass wir jetzt im Wechsel mit ihr sprechen, haben wir eingeführt und solche Geschichten. Ne? Und wir iterieren uns da sozusagen ran und gucken auch immer mal wieder und sprechen auch regelmäßig, versuchen alle 3 Monate oder so zu sprechen spätestens. Immer diese Fragestellung mit, was braucht es eigentlich noch, was wollen wir anders ausprobieren? Mhm. Und das ist halt bei Führung und gerade wenn es darum geht, situativ zu führen, finde ich, spielt das eine große Rolle. Also dieses etwas sich vornehmen, etwas ausprobieren, aber dann auch bewusst drauf gucken, hat denn das funktioniert und schmeiße ich das weg oder mache ich was anderes? So. Und dieses auch bewusste Wegschmeißen bei Dingen, die nicht funktionieren. Und dieser Lernzyklus, diese iterative Vorgehen finde ich unglaublich wichtig. Also einmal sozusagen in Bezug auf das Thema, wie führen wir eigentlich, in Bezug auf ihre Arbeit, aber auch Bezug auf mich und meine Selbstreflexion. Also wenn ich immer wieder das Gleiche mache und es nicht funktioniert, wenn es dann keinen Mechanismus gibt, der irgendwann mal sagt, warte mal, du hast jetzt 10-mal das Gleiche versucht und ich reg mich eigentlich nur noch auf, dass es nicht funktioniert, vielleicht kann ich mal was anderes ausprobieren. Das heißt, dieses Reflexion, dieses PDCA, dieses Plan, Do, Check, Act ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Bestandteil zum Vorangehen, zum Verändern, zum Dinge besser machen, Dinge anders machen.
Total. Und es sind aus meiner Sicht irgendwie 3 wichtige Komponenten, die du damit angesprochen hast. Das eine ist ja auch die Selbstreflexion als Führungskraft, also die Fähigkeit, der Wille, sich die Zeit dafür zu nehmen. Also sind ja mehrere Aspekte, die reingehen. Dann genau wie du sagst, auch immer wieder Dinge neu auszuprobieren, weil Arbeitskontexte verändern sich, Arbeitsbeziehungen, was auch immer es am Ende des Tages ist. Und ich finde das Dritte, was du, finde ich, jetzt schon mehrfach ja auch angesprochen hast, das ist ja auch so eine schöne Coaching-Frage, dieses, was brauchst du? Also wir kommen irgendwie aus einer hierarchischen Führungswelt, die auch leider immer noch oft existiert, wo bewusst oder unbewusst so dieser Gedanke ist, ich weiß als höhere Person, Stichwort Führungskraft, irgendwie, was du brauchst. Und wir vergessen irgendwie, dass es vielleicht auch viel leichter wäre und auch viel wertschätzender, einfach die Person zu fragen und es gemeinsam zu erarbeiten, als auch vielleicht das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt wissen. Also auch das ist ja absolut nicht die Erwartungshaltung an eine Führungskraft. Ne? Also da sind wir ja beim situativen Führen.
Total. Und ich finde es auch total spannend, weil an dieser Stelle kann es ja auch passieren, dass etwas gebraucht wird, was ich vielleicht gar nicht liefern kann. Und dann kann man auch gucken, kommt man da zusammen oder nicht. Und es gibt Situationen, das ist in jeder Organisation so, es gibt Situationen, wo Mensch und Organisation nicht mehr zusammenpassen. Und das ist nicht die Schuld von einer Seite, vielleicht passt es gerade nicht. Und da die Offenheit zu sagen, ey, Sandra, du machst einen guten Job, aber gerade ist nicht das, was du machst, nicht das, was wir brauchen. Obwohl du total coole Sachen machst. So. Und an der Stelle zu gucken mit, das passt gerade nicht zusammen, das, glaube ich, sind auch Dinge, die wir als Organisation noch mehr lernen müssen.
Ja. Ich glaube, wir müssen hier einen Punkt machen, weil das war so ein perfektes Abschlussstatement. Ich würde dich jetzt nach deinen letzten Gedanken fragen, aber es war wahrscheinlich schon ein toller und sehr, sehr wertvoller Abschlussgedanke. Also danke da auch fürs Teilen. Trotzdem aber möchte ich natürlich die Möglichkeit dir noch geben. Hast du noch was aus deiner Perspektive, wo du sagst, das findest du wichtig, nochmal in diese Runde zu geben oder das nochmal ergänzend zu dem, was wir schon besprochen haben, noch zu erwähnen?
Ich würde nur dazu aufrufen, also dass jeder Mensch führen kann, wenn er sie will und dass es da ein großes Feld gibt und dass die größte Bereitschaft, glaube ich, zum Lernen da sein muss und sollte und alles andere kommt, glaube ich, mit der Zeit.
Cool. Mindestens ein genauso guter Satz. Von daher, ich danke dir herzlich und toll, dass das geklappt hat. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ich drücke dir die Daumen natürlich auch mit der Selbstständigkeit. Freue mich, dass wir da auch im Austausch bleiben und vielleicht mal hier und da schauen, wo sich auch gemeinsame Dinge ergeben. Und ansonsten dir erstmal eine gute Woche. Viel Erfolg am Wochenende. Ich drücke ganz fest die Daumen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.